Ja, ich sag jeden Sonntag, dass ich mich freue, euch zu sehen. Und das stimmt wirklich, weil es so, so gut ist, zusammen Jesus nachzufolgen. Es tut so, so gut, zusammen durchs Leben zu gehen. Und es ist so, so schlecht, alleine zu sein. Ich freue mich voll, dass ihr da seid. Hab einen Bibeltext mitgebracht, der würde wahrscheinlich beim Bibelbingo der Losung nicht mit in der Auswahl stehen, nicht gezogen werden. Denn es gibt ja wunderschöne Sätze aus der Bibel, die so schön sind, die sind so wohltuend, die gehen direkt in unser Herz. Die könnte man sich tätowieren lassen oder auf Sonnenuntergangsbilder drucken und sie als Kalender verkaufen. Und das macht ja beispielsweise auch der Kavol-Kalender. Und es gibt Bibelverse, die sind sperrig, hart, ein bisschen seltsam. Und die könnte man natürlich irgendwie auch mal auf den Kalender drücken. Und das hat wohl auch mal jemand gemacht, ein bisschen als Witz, der sogenannte Jawohl-Kalender. Ich habe so einen noch nie gehabt, aber ich finde die Idee so gut. Und falls ihr so ein Ding im Keller habt und nicht wisst, wohin damit, ihr könnt ihn gerne mir schenken. Ich finde sowas witzig und ich würde mich darüber freuen. Aber so einen Text habe ich heute hier mitgebracht, der eher so, nicht so der beste Text ist. Aber ich finde ihn total gut. Ich habe eine Predigt mal vor Jahrzehnten von Uwe Schäfer dazu gehört. Und ganz viele seiner Gedanken sind auch heute, werde ich heute hier bringen, weil ich fand ihn doch auch irgendwie sehr, sehr hilfreich. Es geht um ein sehr, sehr schwieriges Thema, nämlich das Thema Kampf und Streit. Und das ist ein Thema, ob wir das jetzt toll finden oder nicht, aber es ist ein Teil irgendwie, den wir uns stellen müssen. Das geht schon manchmal vor dem Kindergarten los, geht dann im Kindergarten, in der Schule, im Job, auch in der Gemeinde, im Freundeskreis, in der Familie oder im Sportverein. Überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch Streit und Kämpfe und Auseinandersetzungen. Und das ist ätzend. Und ich meine auch hier den ätzenden Streit und nicht den konstruktiven, guten Streit, sondern diesen ätzenden Streit, der Streit, der verletzt und der Menschen auseinanderbringt und der wehtut. Und was können wir dazu lernen? Und ich habe einen Text mitgebracht von Jakobus. Und Jakobus ist der kleine Junge oder einer der kleinen Brüder von Jesus. Und er ist ein Bollerkopf, würden wir hier im Bergischen Land sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das kaum übersetzt werden kann mit Übersetzungs-App. Ein Bollerkopf ist jemand, der nicht lange um das Thema drumherum redet, der nicht moderat ist, sondern der direkt zum Punkt kommt und die Sachen manchmal mit einer brutalen Ehrlichkeit anspricht. Und so ist auch Jakobus. Aber er hat ein gutes Herz. Er meint es gut mit dir. Und unser Vater im Himmel, der hinter diesem Text steht, der meint es auch gut mit dir, auch wenn das vielleicht so ein bisschen wehtut. Und gleichzeitig möchte ich auch noch sagen, dass dieser Text natürlich nicht alles beinhaltet, was man über das Thema Streit sagen könnte. Vielleicht sogar, wo du denkst, ja, das, was eigentlich kommen müsste, was man eigentlich sagen sollte, das lässt du alles weg. Aber lass dich trotzdem mal darauf ein. Mal gucken, was Jakobus zum Thema Streit sagt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht auf den Text, Jakobus 4. Wir lesen zusammen. Wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Eine gute Frage. Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Das Erste, was mir hier so auffällt, ist, dass es wirklich Auseinandersetzungen und Streits gibt, die keinem was nützen, wo keiner was bekommt und wo keiner was gewinnt. Und die Ausgangsfrage, woher kommt da eigentlich der Streit? Da sagt Jakobus, es hat etwas damit zu tun, was in dir ist. Die Ursache liegt eigentlich in dir oder in der anderen Streitpartei. Die Ursache ist eigentlich der eigene Mangel. Es gibt Menschen, die wollen Dinge haben, die sie nicht haben. Und wir haben so viele Bedürfnisse, wir haben so viele Defizite, Dinge, die wir brauchen. Selbstwertgefühl, Sicherheit, Kontinuität, finanzielle Versorgung und. Dinge, die wir dringend brauchen, auch von anderen Menschen brauchen. Und wenn die uns das nicht geben, dann bleibt ein Defizit, dann bleibt ein Loch im Herz. Und das, sagt Jakobus, ist eigentlich die Ursache vom Streit. Und häufig, wenn wir das dann, was wir gerne hätten, bei anderen Leuten sehen, dann macht uns das neidisch. Und dann führt das zu tödlichem Hass und dann bringt das Streit hervor. Das ist also sozusagen die erste These von Jakobus. Die Ursache vom Streit ist eigentlich der eigene Mangel und die eigenen Defizite. Und ich glaube, Jakobus hat recht. Das glaube ich erstens, weil das mein Job ist, das zu glauben, was in der Bibel steht. Aber ich glaube das auch deswegen, weil ich das auch so empfinde. In so vielen Situationen, Streits, wo ich selber beteiligt war, war doch eigentlich die Ursache meine eigenen Defizite. Meine eigene Unsicherheit. Mein eigener Wunsch, auch anerkannt zu sein. Oder wenn es finanziell knapp war und man sieht andere Leute, die sich irgendwie das und das alles leisten können und dann ist man in einem Konflikt, irgendwie geht es manchmal eigentlich um was ganz anderes, also über was man streitet. Eigentlich geht es um die eigenen Defizite und der eigene Mangel. Und selbst manchmal um Streitigkeiten, wie man denn die Bibel bei irgendwelchen Randthemen so richtig zu verstehen hätte und wo sich ja manchmal so vehement drüber gestritten wird, manchmal geht es eigentlich um was ganz anderes, sondern um die eigenen Defizite der Streithähne. Jetzt ist ja so die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass Christen so einen Mangel haben? Wir lesen auch in der Bibel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und trotzdem ist das ja jetzt auch nicht ein Thema, wo ihr jetzt alle so fromm gucken müsstet, als wenn ihr gar keine Ahnung habt, wovon ich spreche. Das betrifft uns doch auch. Aber warum haben wir manchmal auch so einen Mangel? Manchmal liegt es daran, dass wir das einfach von unseren Geschwistern erwarten oder von anderen Leuten, dass die diesen Mangel ausfüllen müssten. Und das Erste, was Jakobus sagt, ihr habt, nächste Folie, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Dass wir mit den Dingen und mit diesem Mangel zu Gott kommen müssten. Und man kann eigentlich schon fast ahnen, dass der Leser oder auch ich selber, meine Seele sagt, habe ich doch gemacht, es hat nicht funktioniert. Ich habe gebetet und ich habe nichts bekommen. Und Jakobus sagt auch darauf, ja, und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ich hatte euch gewarnt, er ist schon so ein bisschen auf die 12. Wir können mit allen Problemen, mit allen Fragen zu ihm kommen. Kein Problem ist zu klein und keine Sünde zu groß, als dass wir das mit ihm teilen könnten. Und doch ist die Lösung oder die Erlösung nicht darin, dass wir Gott vor unseren Karren spannen könnten und dass er uns hilft, all die Defizite nach unserer Meinung zu füllen, sondern liegt gerade die Lösung darin, dass es in einer gewissen Weise, dass wir es sich nicht mehr nur um uns dreht. Aber wieso haben Christen solchen Mangel? Okay, erstens vielleicht, weil sie sich nicht damit an Gott wenden oder wenn sie sich an Gott wenden, dass das dann doch irgendwie eigentlich auch sehr egoistisch zugeht. Aber Jakobus nennt hier noch einen weiteren Grund. Warum haben Christen solchen Mangel? Nächster Abschnitt aus dem Text. Ihr Treulosen, viele Bibelübersetzungen sagen, ihr Ehebrecherinnen und Ehebrecher. Also keine Ahnung, ich kann mir immer vorstellen, wenn der Text vorgelesen wurde bei den ersten Christen, dass sie denken, was ist denn heute Morgen hier los? Ja, also wir werden ja hier, kriegen ja hier nur einen auf die 12. Aber es ist eigentlich gut gemeint. Ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Auch das finde ich so ein Abschnitt, wo man so ein bisschen denkt, hä? Moment, wir sollen also jetzt Feinde dieser Welt sein? Ja, habe ich auch schon mal an einigen Stellen in der Bibel gelesen. Wir sollen, habt nicht lieb diese Welt, noch was hier drin ist. Auf der einen Seite lesen wir dann auch bei Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also wie denn jetzt? Lieben oder Feind sein? Oder er darf und wir nicht? Oder wie denn jetzt? Wenn die Bibel von der Welt redet, meint sie das so in vielfacher Weise. Manchmal meint die Bibel, wenn es um die Welt geht, einfach das Schöne dieser Welt. das Positive, all die Lebewesen auf dieser Welt und ganz besonders uns Menschen und ganz besonders dich und mich. Und das liebt Gott und wir sollten es auch lieben. Gott liebt alle seine Lebewesen und seine Natur, das sollten wir auch lieben. Und manchmal, wenn die Bibel von der Welt redet, redet sie auch von dieser ätzenden Seite dieser Welt. Von der Ungerechtigkeit, von miesen Systemen, die Menschen ausbeuten und klare Verlierer und Gewinner trennen. Anne-Mai Kantereit haben ein Lied gemacht, Hurra, diese Welt geht unter. Und da dachte ich zuerst, oh nee, so ein Weltuntergangssong, so ein Depri-Song, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Aber wenn man den Text mal hört, dann geht es darum, dass Hurra, diese Welt geht unter. Das ein Traum davon, wie wäre das, wenn das mal untergeht, die Ungerechtigkeit, der Menschenhandel, all die Dinge, die Kriege, unter denen wir so leiden und dass vielleicht mal irgendwann ein Leben möglich wäre, wo man sich gar nicht mehr verstehen kann, warum sollte man denn einander bestehlen oder umbringen oder bekriegen. Und so ein hoffnungsvoller Song, Hurra, diese Welt geht unter. Und da ist irgendwie relativ klar, dass wir damit nicht befreundet sein können. Wenn du damit befreundet bist, bist du automatisch ein Feind Gottes, weil Gott auf der Seite der Armen steht, der Ausgebeuteten und der Unterdrückten. Aber die Bibel meint auch noch etwas Drittes, wenn sie von der Welt redet. Einfach von der Welt als das Vergängliche. Also das Sofa, auf dem ihr da gerade sitzt, das ist die Welt, weil dieses Sofa ist total vergänglich. Das wird irgendwann nicht mehr sein. Wir werden es irgendwann entsorgen. Weil sich halt schon, keine Ahnung, wie viele Ökosysteme da eingenistet haben, wer weiß. Nein, aber das ist alles vergänglich. Irgendwie diese Welt, diese Uhr, dieser Urlaub, das Auto, das ist alles irgendwie Welt. Und auch hier ist es manchmal, dass wir nicht das alles total lieben können und Gott lieben können. Und ihr müsst nicht so fromm gucken, das passiert uns so ruckzuck, dass der Mangel, den wir in uns haben, dass wir versuchen, das mit irgendwas zu füllen. Die schöne Uhr ist keine Sünde, eine schöne Uhr zu haben. Ich meine, ich habe keine, so hab gut reden, aber eine schöne Uhr ist natürlich keine Sünde. Ein neues Handy ist keine Sünde. Ein tolles Auto ist keine Sünde. Der dritte Urlaub im Jahr ist keine Sünde. Das schöne Haus ist keine Sünde. Und doch ist das manchmal so, dass irgendwann nicht mehr wie die Dinge besitzen, sondern es kippen kann, dass die Dinge uns besitzen. Und das, vielleicht kennt ihr die Geschichte, irgendwann kommt ein reicher junger Mann zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus freut sich über die Frage und sie sprechen über die 10 Gebote. Und am Ende des Gesprächs sagt Jesus, eine Sache fehlt dir noch. Er sagt, okay, was denn? Verkauf alles, was du hast und komm mit mir. Und dann merkt er, nee, irgendwie hat der ganze Klumpatsch, der ganze Besitz ihn und nicht umgekehrt. Eigentlich alles nicht schlimm, alles nicht schlecht, aber das passiert so schnell. Und er geht traurig weg. Das konnte er nicht. Ich habe auch schon Christen kennengelernt, die haben gesagt, okay, ich will gerne in meinem Leben irgendwie wie so eine Welle surfen, dass ich so auf der einen Seite so viel wie möglich aus dieser Welt raushole, also so viel Urlaub und Besitz und auch Geld ansammle, aber ohne, dass es so gerade noch mein Herz irgendwie noch bei Jesus ist, also irgendwie alles bei Gott rausholen, aber auch möglichst aus dieser Welt, aber auch nicht, dass der Herr irgendwann sagt, verkauf alles. Also so beides zu fahren und das ist schwierig, so eine Welle zu surfen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Partnerin hat, einen Partner und aber auch noch mit jemand anders rumflirtet. Und auch da immer noch mal einen romantischen Abend macht und da noch mal irgendwie aus Essen geht und da noch mal irgendwie die Abschiedsdrücker, der dauert mit alle 10 Minuten oder sonst irgendwas. So, ja, ich will noch das, aber auch irgendwie das. Und unser Herz fängt an, sich zu teilen. Und Gott sehnt sich danach, dass wir ganz ihm gehören. Woher kommt der Streit? Der Streit kommt durch den Mangel im eigenen Herzen. Woher kommt der Mangel? Die Ursache des Mangels ist ein geteiltes Herz. Gott möchte, dass wir ganz ihm gehören. Aber warum ist das so, dass sich unser Herz so ständig so teilen lässt? Und das ist jetzt hier nicht nur, dass wir sagen können, okay, wir sind die Guten und die da draußen, das sind die mit den geteilten Herzen, sondern das ist auch, ja, ich glaube, dass wir alle in der Gefahr sind und dass das immer mal auch wieder passiert, dass sich unser Herz schnell teilt. Aber warum ist das so? Und auch hier sagt Jakobus, was finde ich sehr, sehr Gutes dazu. Klick mal gerne weiter. Was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Es gibt Leute, die Gott abstößt, vielleicht auch abstoßend findet, und die, denen er sich total zuwendet. Die Hochmütigen und Stolzen weist er zurück, und die Demütigen, die wissen, dass sie ihn brauchen, denen wendet er sich zu. Auch hier will ich mal ganz kurz was dazu sagen, wenn die Bibel, ich habe das irgendwann mal so ein bisschen mal so durchgezählt, wenn die Bibel von Stolz redet, redet sie erstaunlicherweise meistens positiv davon. Es gibt so ein eigentliches Stolz, auch etwas, das kann positiv sein oder auch negativ. In der Bibel häufig sogar positiv. Also du darfst stolz sein. Es gibt so einen positiven Stolz. Aber klar, jeder kennt auch so einen ätzenden Stolz. Und dieser ätzende Stolz, der eigentlich beinhaltet, ich brauche euch nicht. Ich brauche keine anderen Leute. Ich brauche keine anderen Christen. Und eigentlich brauche ich auch Gott nicht. Beten ist doch irgendwie, naja, wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich mal zu Gott in seinen Zwinger und spiele ein bisschen mit ihm in der stillen Zeit. Aber eigentlich ist es ein bisschen Zeitverschwendung. Ich weiß selber, was für mich am besten ist. Ich weiß selber, was gut und richtig ist, was ich brauche. Und eigentlich brauche ich ihn nicht. Und Demut, so wie hier die Bibelübersetzung das übersetzt ist, das sind die Leute, die wissen, ich brauche ihn. Das sind durchaus Leute, die auch voll selbstbewusst sind und die auch Komplimente annehmen können und die froh durchs Leben gehen, aber die halt einfach wissen, ich brauche ihn. Und ich glaube, das, was unsere Herzen so schnell sich teilen lässt, ist, dass die so ein Stolz häufig ankommt, schon von Anfang an, ach, so richtig brauchen tue ich hier nicht. Und wir sehen uns nach total vielen Dingen, die wir haben wollen. Und manchmal denken wir, oh komm, wenn ich jetzt irgendwie 1 Million im Lotto gewinnen würde, dann wäre alles, und das wäre super. Und das macht ja auch was mit mir, allein dieser Gedanke, irgendwie 1 Million im Lotto zu gewinnen. Oh, das wäre toll, was ich da alles machen könnte. Das ist eine voll emotionale Frage. Dann hätte ich ausgesorgt. Allein dieses Wort, ich habe ausgesorgt. Und doch ist es Bullshit. Es stimmt nicht. Wenn du 1 Million gewinnst, hast du nicht ausgesorgt, sondern du hast vielleicht andere Sorgen, aber du hast nicht ausgesorgt. Ausgesorgt hast du erst, wenn du deine Sorgen wirklich bei Jesus abgelegt hast. Ja, die Ursache der Halbherzigkeit ist so negativer Stolz. Ich brauche dich nicht wirklich, Gott. Ich brauche dich vielleicht mal in Notsituationen. Dann brauche ich dich. Aber ein Bewusstsein, ich brauche dich immer. Und genau dieser Stolz, die Ursache ist, dass sich unser Herz sehr, sehr schnell teilt. Okay, was ist die Lösung? Und auch hier wieder den nächsten Vers möchte ich mal gerne überspringen. Und den auch noch. Nochmal einen zurück, bitte. Ah, okay. Nochmal einen nach vorne, also nochmal einen nach hinten. Jawohl. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er vor euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Herzen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Und nochmal die nächste. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Und redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Ich hatte euch gewarnt, es ist kein Vers, den man irgendwie auf Kalender drücken würde. Und auch hier wieder total missverständlich. Okay, jetzt ihr sagt jeden Sonntag was anderes und jetzt kommt hier plötzlich, wir sollen weinen, wir sollen traurig sein, wir sollen irgendwie erschrecken. Natürlich will Gott, dass du dich freust. Natürlich will Gott, dass du fröhlich bist. Ist die Frucht des Heiligen Geistes Freude. All das stimmt. Und doch gibt es Momente, da darf man auch mal über sich selber traurig sein. Und da darf man auch mal über sich selber erschrecken. Sollte man sogar. Ich habe eine Schwäche. Und zwar eine Links-Rechts-Schwäche. Ich konnte mir das nie so richtig merken. Und irgendwann haben meine Mama und ich haben mir überlegt, wie ich mir das merken könnte als Kind. Und ich habe ja hier so einen Knubbel am Ohr. Und dann habe ich immer gefühlt, ah, da ist links, hier, wo mein Knubbel ist. Letztes Jahr hatte ich die Chance, nach England zu reisen. Und die fahren ja alle verkehrt rum. Und ich bin wirklich von der Fähre runtergefahren und habe gedacht, oh, falsch rum in den Kreisverkehr reinzufahren, das ist ja der totale Thrill. So, ne? Hoffentlich kriege ich das hin. Und ich habe viel gebetet, aber es war auch alle 100 Meter ein Schild. Drive left, drive left. So. Und es ging gut. Und es ging erstaunlich gut. Und wisst ihr warum? Weil ich im Flow war mit vielen Leuten, die richtig unterwegs waren. Deswegen war das total easy. Ich habe mich aber auch mit jemandem unterhalten hier aus der Gemeinde. Genau über dieses Thema. Der war auch in England. Und er sagte, das war eigentlich total easy. Und dann ist er, hat ein paar Wochen da verbracht zum Arbeiten. Und dann ist er wieder auf die Fähre nach Frankreich übergesetzt und dann wieder Richtung Deutschland gefahren. Und dann hat er sich noch drüber kaputt gelacht und meinte, die Franzosen, die sind so bescheuert. Ne? Die machen die ganzen Straßenschilder verkehrt rum. Da muss man immer so gucken, wo man denn eigentlich, ist doch total falsch. Die Franzosen, die können doch nicht mehr die Verkehrsschilder richtig aufhängen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, Scheiße. Den Mittelstreifen, ich bin auf der falschen Spur. Ich bin wieder auf dem europäischen Festland. Ich sollte rechts sein und ich bin der Geisterfahrer. Und dann hat er sich über sich selber erschrocken und er hat etwas geändert in seinem Leben. Und vielleicht auch ein Stückchen demütig geworden über sich selber und vielleicht auch die Franzosen nicht mehr so belächelt. Und ich glaube, dass das meine letzte These, dass ein Neuanfang jederzeit möglich ist, auch heute. Auch mit Gott, auch mit Leuten, die, ja, mit seiner Gemeinde, auch mit Leuten, die irgendwie versuchen, mit der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Aber Gott möchte dich aufrichten, wie es auch Jakobus sagt. Es ist nicht sein Wunsch, dass du ewig traurig bist oder ewig niedergeschlagen bist. Aber er möchte diesen Mangel füllen. Er möchte, dass du ein ganzes Herz hast. Und er möchte, dass du in dem Leben, in dem Bewusstsein lebst, dass du ihn brauchst. Weil es einfach so ist, wie es ist.